ist doch schön, einen Mitarbeiter hier vorne zu sehen und eine Vorstellung zu bekommen und ein Bild davon, was für eine Gabenkonstellation eigentlich empfohlen wird oder benötigt, um mit Kindern hier bei uns im Kindergottesdienst was auf die Beine zu stellen. Ich finde es wunderbar. Sind wir mit der Technik soweit? Ja, gut, dann die erste Folie bitte. All das, was wir sind als Christen und was wir als Christen tun, hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Und die Eigenschaft des Heiligen Geistes ist, dass er uns Kraft schenkt, dass er uns begabt, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und diese Gaben, das, was er in uns hineingelegt hat, ausleben. Deshalb muss man zuerst diese Gaben entdecken, dann sich das auf der Zunge zergehen lassen, wahrnehmen und bereit sein, diese Gaben einzusetzen. Und dann schaut man sich um, wo diese Gaben man einsetzen kann. Wir müssten uns erstmal fragen, wer ist der Heilige Geist? In dieser Gemeinde wird öfter vom Heiligen Geist gesprochen. Dafür verwendet die Bibel ganz interessante Begriffe. Das sind eigentlich Bilder. Im Alten Testament finden wir das Wort Ruach. Und das bedeutet Luft in Bewegung, Atem. Interessanterweise verwendet das Neue Testament, im Alten war das Hebräisch, im Neuen ist es Griechisch, das Wort Pneuma. Pneuma bedeutet ungefähr das Gleiche. Der Wind, der weht, Hauch oder Atem. Und diese beiden bildhaften Begriffe zeigen ganz genau, was das Wesen und die Wirkung des Heiligen Geistes ist. Wir wissen, dass die Luft überall ist. Man kann sie ganz unterschiedlich spüren. Manchmal so schön auf der Haut, als ein kleines Windchen. Aber manchmal ist es Sturm, da bewegt sich was. Die Luft sieht man nicht, man spürt sie aber. Und schon im kleinsten Windhauch zeigt sich, welche Kraft in der Luft steckt. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir können den Heiligen Geist so erkennen, dass wir ihn an seinen Wirkungen erkennen. Und das kann auch sehr sanft und leise sein, aber manchmal ist es so wie ein Wirbelsturm. Die Bibel sagt, der Geist Gottes weht, wohin er will. Also das heißt, es liegt nicht in unserer Hand, zu bestimmen, wohin der Geist Gottes weht, sondern es ist Gottes Wille. Nicht wir entscheiden das, sondern Gott. Der Geist Gottes hat die Aufgabe, das zu wirken, was Gott tun will. Und es ist auch Gottes Entscheidung, mit welcher Intensität der Geist Gottes wirkt. Nun haben wir diese Reihe Gaben entdecken. Dabei geht es gerade um die Wirkungen des Heiligen Geistes. Die Wirkungen, die sich in Form von Gaben zeigen. Wir werden deshalb in den nächsten Wochen verschiedene Bibelstellen lesen, um zu entdecken, welche Wirkungen es ist, denn auch sind und welche Geistesgaben und was sie alle bedeuten, dann werden wir uns Gedanken machen, mit welchen Gaben sind wir persönlich beschenkt. Vielleicht wird es da die eine oder andere Überraschung geben. Und zum Schluss werden wir uns nach den Möglichkeiten fragen, wie können wir mit diesen Gaben, mit diesen Geisteswirkungen dienen, und zwar den anderen, Gott und anderen Menschen. Für heute habe ich einen Text aus dem 1. Korintherbrief ausgesucht, haben wir schon gehört. Hören wir noch einmal die ersten vier Verse nach einer anderen Übersetzung, und zwar der Schlachterübersetzung. Dort lesen wir, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Und wir danken dir dafür, auch wenn wir nicht alles verstehen und wissen, was es bedeutet, was du uns heute damit sagen möchtest. Umso mehr bitten wir dich darum, dass du uns in der Kraft des Heiligen Geistes dieses Wort heute auslegst. Amen. Zu diesem Text drei Fragen. Warum gibt es so viel Verwirrung wegen der Geistesgaben? Damals in Korinth und heute bei den Christen. Was ist eigentlich die größte Geisteswirkung? Und die letzte Frage, was haben die Geistesgaben gemeinsam? Zu der ersten Frage, warum so viel Verwirrung wegen der Geistesgaben? Zuerst eine Empfehlung. Lest bitte heute und in den nächsten Tagen, Wochen die Kapitel 12 bis 13 bis 14 des 1. Korintherbriefes. Dort ist die Rede von den Geistesgaben. Und ihr werdet merken, in der Mitte ist ein Kapitel, in dem es ganz stark über die Liebe gesprochen wird. Damit wird Paulus auch sagen, all diese Gaben und Geisteswirkungen ohne Liebe gar nichts wert sind. Okay? Das dürfen wir nicht vergessen, während dieser ganzen Wochen, in denen wir über Geistesgaben sprechen. Das Allerwichtigste, was hinter allem steht, ist die Liebe. Der Theologe Wayne Grudem definiert sie wie folgt. Eine Geistesgabe ist eine Befähigung, die vom Heiligen Geist gewirkt und in einem Dienst der Kirche bzw. Gemeinde eingesetzt wird. Diese Geistesgaben können auch mit natürlichen, sozusagen angeborenen Fähigkeiten zusammenhängen. Zum Beispiel, dass einer lehren kann, dass er barmherzig ist oder aber, dass er leiten kann. Sie können aber auch übernatürlichen Charakter haben, dass einer eine besondere Weisheit hat, dass einer die Geister unterscheiden kann oder aber, dass einer Kranke heilen kann. Der Apostel Paulus, der hat wegen der Verwirrung in Korinth, und ich würde behaupten, wegen der Verwirrung heute, einige Geistesgaben aufgelistet an vier Stellen. Zwei dieser Stellen sind im 1. Korintherbrief. Und in diesen Stellen, an diesen Stellen hat er die Geistesgaben und auch die natürlichen Befähigungen zum Teil zusammengebracht. Warum? Die Korinther, die waren auf eine ganz bestimmte, auf manche ganz bestimmte übernatürliche Gaben fixiert. Also die haben einfach alles andere ausgeblendet und dachten, das ist es. Zungenreden, das ist das Wichtigste. Sie wollten in ihren öffentlichen Versammlungen so viel wie möglich in Sprachen reden. Und die Gläubigen machten deshalb in ihren Gottesdiensten Gebrauch von dieser Gabe, also die, die das hatten, vielleicht manche, die das nicht hatten, aber wollten auch nicht anders sein. Das führte auch dazu, dass sie sogar gleichzeitig mit diesen in Zungen geredet haben und es kam zu einem solchen Durcheinander, dass die Menschen nicht mehr verstehen konnten, was überhaupt gesagt wurde. Ein Teil der Gemeinde empfand das cool, sogar als ein Zeichen der wahren Geistlichkeit, während ein anderer Teil war entsetzt. Die waren verwirrt und dachten, hä, was soll das Ganze hier? Sind wir hier in einem Irrenhaus? Sie konnten mit dem Chaos nichts anfangen. Ich muss ehrlich sagen, ich würde zu der zweiten Gruppe zählen. Beide Gruppen wandten sich unabhängig voneinander an den Apostel Paulus und schrieben ihm einen Brief mit der Frage, was hat es mit dieser Geistesgabe auf sich und überhaupt mit Geistesgaben? Paulus antwortete erstmal ganz klar und kurz im Vers 1, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Sein Anliegen war also zu klären. Da war gewisse Unwissenheit festzustellen. Er wollte, dass Christen in Korinth lernten, in rechter Weise mit den Gaben des Geistes umzugehen und sich nicht von subjektiven Emotionen leiten zu lassen. Und vor allem, dass sie durch unterschiedliche Auffassungen sich nicht in die Wolle kriegen, dass die Gemeinde dadurch nie gespalten wird. Nicht nur damals, auch heute herrscht in diesem Punkt Verwirrung unter den Christen. Einige Christen meinen, dass solche zeichenhafte und wunderwirkende Gaben besonders erstrebenswert sein sollten. Sie seien sogar Kennzeichen wahren geistlichen Lebens. Für sie gehört nur derjenige zu Jesus Christus, der zum Beispiel in Zungen spricht. Das gibt es auch heute, dass sowas gesagt wird. Die anderen Christen glauben wiederum, dass die Geistesgaben nur für die Zeit der Apostelgeschichte galten und keine Bedeutung mehr heute haben. Ich sage das mal kurz, beide irren sich. Die Wahrheit liegt schon ein bisschen dazwischen. Und der Paulus erklärt das auch so. Meine Lieben, Gott hat uns die Bibel gegeben, auch diesen Text, damit wir nicht unwissend sind über die Geistesgaben. Und dieser kurze Abschnitt offenbart uns erstmal Grundlegendes über Geistesgaben. Wenn wir das nicht wissen und verinnerlichen, dann brauchen wir das andere gar nicht zu lesen. Was ist eigentlich die größte Geisteswirkung? Und das lesen wir im Vers 3. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Paulus sagt damit, dass kein Mensch, der aufrichtig und ernsthaft an Jesus Christus glaubt und ihm sein Leben anvertraut, ihn verfluchen kann. Geht gar nicht, passt nicht zusammen, ist nicht kompatibel. Okay? Kein Mensch, der Jesus folgt und ihm glaubt, kann sowas sagen. Genauso wenig kann ein Mensch aufrichtig bekennen, dass Jesus Gottes Sohn und Herr ist, ohne dass der Heilige Geist zuvor in seinem Herzen das gewirkt hat. Wir müssen da ein bisschen tiefer graben. Natürlich kann ein ungläubiger Mensch auch lapidar sagen, Jesus ist der Herr, hallo. Gut, aber er meint das nicht so wirklich. Natürlich kann jemand so in Form von Lippenbekenntnis sowas daher reden. Aber das hat keine tiefe Bedeutung, weil das ohne Überzeugung gesagt wurde. Jesus als Gottes Sohn und Herr zu bekennen, ist nicht nur ein intellektueller Akt oder ein Spruch, der so schnell von den Lippen geht. Dieses Bekenntnis beinhaltet eine Herzenseinstellung des Vertrauens, ich würde sagen, des Gehorsams Gott gegenüber, der Hingabe und der Loyalität zu Jesus Christus als Herrn. Wer Jesus als Herrn bekennt, der bestätigt, dass er ein Sklave ist von ihm, ein Knecht, ein Diener. So wie damals viele Sklaven ihren Herren gehörten und sie auch Herren nannten. Denn ein lebendiger Christ wurde tatsächlich wie ein Sklave damals und zum Teil auch heute mit einem Preis erkauft auf einem Sklavenmarkt. Dazu lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 20, denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Wir sind alle mit Jesu Blut erkauft worden. Er ist unser Herr. Wenn einer sich Christ nennt, der soll es glauben. Da soll es eine Herzenshaltung des Vertrauens geben und der Dankbarkeit. Und dieses Bekenntnis, Jesus ist Herr, ist einer der ersten Bekenntnisse, Glaubensbekenntnisse der Christenheit. Und bereits in der Pfingstpredigt hat Petrus von der Herrschaft Jesu gesprochen. Er sagte damals, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Am Ende der Pfingstpredigt fragen viele Zuhörer, was sollen wir nun tun? Und Petrus antwortet, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier wird eine christliche Grundhaltung beschrieben. Und zwar, sie besteht aus drei Schritten. Zuerst kommt die Umkehr zu Gott, zu Jesus hin. Dass ein Mensch sagt, Jesus ist der Herr. Dann kommt als Folge dessen die Taufe und Geistempfang. Die Umkehr ist die Reaktion auf Gottes Ruf. Er hat uns berührt in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Taufe ist die Vergewisserung eines Menschen. Gott sagt ihm Ja, zu ihm Ja, du bist mein Kind. Und der Mensch sagt zu Gott und bekennt sich zu diesem Gott als Herrn. Und dann empfängt derjenige, der getauft wurde, den Heiligen Geist. Und das ist die Antwort Gottes auf unsere Hinwendung zu ihm. Wer sich also Gott zugewandt und die Erlösung in Jesus Christus angenommen hat und wem bewusst ist, dass Gott in Jesus einen hohen Preis für ihn bezahlt hat, kann sicher sein, dass er den Heiligen Geist empfangen hat. Wenn man das alles nicht weiß und nicht im Herzen spürt, sich trotzdem Christ kennt und seine Taufbescheinigung zeigt, aber dahinter steht gar nichts, der ist kein Christ. Wie steht es hier nochmal? Keiner. Das ist kein Christ. So ist es. Die ersten Heiden, die sich dann in der Folge bekehrten, ließen ihren Götzendienst hinter sich, ihr altes Verhalten, und haben angefangen, sich zu verändern. Die Lücken vom alten Verhalten haben sie mit neuem Verhalten. Die Lücken von schlechten Reden mit guten Reden. Statt Böses, Gutes rein. Und immer mehr, und immer mehr. Und darüber noch viel, viel, viel Liebe. So wird es beschrieben in der Bibel. Im Römerbrief, Kapitel 10, lesen wir, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Die Herrschaft und die Gottheit Jesu Christi war und ist für die Christen von einer zentralen Bedeutung. Wer dies von Herzen bekennt, hat in seinem Leben das größte Werk des Heiligen Geistes erlebt. Habt ihr es verstanden? Wer das erlebt hat, er hat das größte Werk des Heiligen Geistes erlebt. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr das so meint, dann sagt Amen dazu. Amen. Sehr gut, sehr gut. Ich gebe euch gleich noch eine Möglichkeit. Da kann man noch lauter. Der Apostel spricht hier von einer aufrichtigen Loyalität dem Herrn Jesus Christus gegenüber. Ein Christ, in dem der Geist Gottes wohnt, bekennt voll Freude seine Hingabe und seine Treue zu Jesus. Er schämt sich dessen nicht. Er hat ihn nämlich als Herrn anerkannt. Er will ihm dienen. Ich habe das schon gesagt. Selbstverständlich können Menschen Jesus mit ihren Lippen als Herrn bekennen und sogar gute Werke in seinem Namen tun. Wenn sie aber nicht mit Gottes Geist erfüllt sind und seinen Geboten folgen, dann werden sie von Jesus eines Tages hören, wie wir das im Matthäus-Evangelium lesen, Kapitel 7, Vers 23. Ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch. Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Das heißt, Paulus möchte den Korinthern von ihrem Streben nach aufregenden Zeichen, zum Beispiel dem Zungenreden und besonderen Wundern, zu dem wichtigsten Er möchte sie zu dem Wichtigsten und Wesentlichsten zurückbringen. Er sagt, dass der Beweis, ob der Heilige Geist in dir am Wirken ist, sich zuerst darin äußert, ob du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist und für deine Sünden starb. Und wenn du glaubst, bezeugst du auch, Jesus ist mein Herr. Egal zu welcher Tages- oder Nachtstunde. Du wirst geweckt und sagst, Jesus ist mein Herr. So. Wir sollen also die Kraft des Heiligen Geistes nicht gering halten, die uns überhaupt erst dazu befähigt hat, Jesus Christus als den Retter und Herrn anzuerkennen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Allerwichtigste. Manchmal beschäftigen sich Christen mit übernatürlichen Gaben sehr. Und sie halten Ausschau nach besonderen Erlebnissen, so Highlights. Wenn diese nicht eintreten, fangen sie an zu zweifeln, ob sie überhaupt Christen sind. Wenn ich die Gabe nicht habe, bin ich wahrscheinlich kein Christ. Oder es wird einem so eingeredet. Aber Gottes Wort sagt uns heute, höre auf, nach diesen besonderen Erfahrungen Ausschau zu halten, um das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben bestätigt zu sehen. Schau in deinem Herzen zu diesem Moment zurück, als Gott dich durch den Heiligen Geist erfasst hat. Dass er dich, an dem dich Gott in deinem Herzen berührt hat, ergriffen hat. Und du sagen konntest, ja, ich glaube, Jesus ist der Herr. Schau zurück zu diesem Moment, als du das erste Mal an Jesus geglaubt hast und das so auch geäußert hast. Damals wurdest du neue Schöpfung. Denn du hast Jesus nicht aus deiner eigenen Kraft gefunden. Gott hat nach dir Ausschau gehalten. Er hat dich zu dir gezogen mit seiner unermesslichen Liebe. Also sollen wir uns nicht vorgaukeln. Wir hätten dann Gott die Chance gegeben, dass wir seine Kinder sind. Nein, er, seine Kraft, sein Heiliger Geist, seine Liebe hat dich zu ihm gezogen. Er gab dir ein neues Leben. Er hat sein Geist hat die Liebe in dein Herz ausgegossen. Du warst tot in deinen Sünden. Nun lebst du. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben, in meinem, in unserem. Sagen wir Amen dazu?
Amen.
Sehr gut. Das heißt für uns alle, für mich und für dich, für all diejenigen, die an Jesus Christus glauben und auf der Suche nach einer besonderen Spiritualität sind, dass das Wichtigste ist, zu verstehen, wer Jesus wirklich ist. Das ist die wahre Geistlichkeit. Das ist das Allerentscheidende. Er will dein und mein und unser Herr sein. Und das wird er dann, wenn du über deine Sünden Buße tust, wenn du umkehrst, an ihn glaubst. Darin wird die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar. Der Glaube an Jesus Christus, den Herrn, ist also die größte der Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Das dritte und kürzeste. Was haben die Geistesgaben gemeinsam? Das finde ich total spannend. Das wird oft überlesen. Die Korinther waren sehr auf ihre geistlichen Gaben fokussiert. Und sie wollten über unsere, über meine Geistesgaben sprechen. Es gab nämlich in Korinth diese eine Gruppe, die war sehr groß sogar, die mit den Wirkungen des Heiligen Geistes starke, enthusiastische Erfahrungen verband. Die waren sozusagen ausgeflippt. Hi. Deshalb muss Paulus ihre Sicht korrigieren. Er lenkt zuerst ihren und auch unseren Blick von diesem menschlichen weg. Ich, mein, für mich, ich kann. Und das tut er, indem er sagt, dass geistliche Gaben ein Geschenk Gottes sind. Das kommt nicht aus uns heraus. Das ist Gottes Geschenk. Die Korinther bevorzugten ein Wort aus dem Griechischen, das mit Geistesgaben man übersetzen konnte. Ganz am Anfang war die Rede von Geistesgaben oder Geisteswirkungen. Luther übersetzt das über die Gaben des Geistes. Allerdings benutzt Paulus in seiner Antwort im Vers 4 ein Wort, das heißt auf Griechisch Charisma, Gnadengabe. In diesem Wort steckt das Wort Charis, Gnade. Charis eigentlich auf Griechisch. Charis, da denke ich immer an meine Zähne. Also Charis, bleiben wir bei Charis, da gibt es keine Missverständnisse. Dass einer so charismatisch ist, also das heißt, er hat schlechte Zähne. Nein, charismatisch. Gut. Wie komme ich jetzt hier raus? Also, Vers 4, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben, sagt er hier, nicht in Geistesgaben, in Gnadengaben. Und das finde ich hier wichtig. Mit anderen Worten sagt er damit, ja, es gibt Geistesgaben, aber lasst uns lieber über Gnadengaben sprechen. Gnadengaben, das ist das Geschenkte. Das, was wir bekommen haben, umsonst. Deshalb ist das hier erwähnenswert. Wenn wir die Geistesgaben als unverdientes Geschenk verstehen, hat das auch einen großen Einfluss auf unser Verhältnis zu ihnen, auch zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Wir haben nämlich die Neigung, die Gaben als unsere, meine, deine zu verstehen. Meine Gabe ist dies oder das und dabei ertappen wir uns, dass wir andere anschauen und mit unseren Gaben vergleichen. Der hat nicht die Gabe, ja? Und stellen wir einen gleich irgendwie negativ dar. Warum werden meine Gaben nicht so anerkannt von den anderen? Paulus korrigiert dieses Denken und auch unser Denken, indem er daran erinnert, dass geistliche Gaben Gnadengaben sind. Alles sind geschenkt. Alles. Wir sollten uns nicht darauf konzentrieren, wie die Gaben uns in den Mittelpunkt stellen, sondern wie sie Gott Ehre bringen. Und wie wir mit diesen Gaben anderen dienen, Gott und anderen dienen können. Die Gnade bedeutet, etwas zu empfangen, das wir nicht verdient haben. Und es bedeutet, dass mir und dir Gottes Barmherzigkeit und Güte in einem unverdienten Maße widerfahren ist. Wir nehmen diese Gabe aus Gottes Hand, aber anstatt mit dieser Gabe auf Gott, auf andere vielleicht hinzuweisen, führen diese Gabe auf uns zurück. Und das ist falsch. Mit unserer Gnadengabe sollen wir Gott die Ehre geben, auf ihn hinweisen und anderen dienen. Statt an mich selbst zu denken und daran, wie ich auf andere wirke, zu verstehen, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Und das bedeutet, wir können uns unsere Geistesgaben überhaupt nicht verdienen. Wir können uns von Gott mit diesen Gaben beschenken lassen. Aber er gibt, wie er will. Das ist das Geheimnis. Er gibt, wie er das will. Er gibt uns auch seine Gnade, aber es könnte sein, auch wenn wir uns irgendeine bestimmte Gabe wünschen, dass wir sie nicht bekommen, weil Gott wirkt, wie er will. Wir sind auf seine Gnade angewiesen. Wir können das nicht erzwingen. Wir können das nicht mal erbitten. Nicht immer zumindest. Gott ist allmächtig. Er ist frei und Gottes Geist weht, wie er will. Das ist also eine kleine Einführung zu den Gaben. Lass dich bezüglich der Geistesgaben nicht verwirren. Der Glaube an Jesus Christus ist die größte Gabe und alle Geistesgaben sind Gnadengaben. Ich möchte beten, ganz kurz, und danach werden wir eine Gebetsgemeinschaft haben. Himmlischer Vater, du sagst uns heute durch dein Wort, lebe aus der Kraft des Heiligen Geistes. Du erinnerst uns daran, wie gnädig du bist und wie barmherzig. Und dass du uns mit einem großen Aufwand erlöst hast. Du hast einen großen Preis bezahlt. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, das feiern wir heute auch und daran erinnern wir uns. Und wir danken dir, dass du, wenn das der Fall ist, uns mit diesem Geschenk des Glaubens erreicht hast. Dass du uns zu dir gezogen hast mit deiner Liebe. Und wir bitten dich darum, dass wir das nie vergessen. Und dass es in unseren Herzen, Gedanken, Gefühlen, Worten, mit allem, auch in unserem Verstand verankert ist. Bitte segne uns persönlich. Bitte segne diejenigen, die das vielleicht so nicht erlebt haben, dass du ihre Herzen erreichst, dass sie deine Liebe spüren, begreifen und dass sie zu dir umkehren. Dass sie zeichenhaft sich taufen lassen, um sich zu zeigen, auch vor aller Öffentlichkeit, sie sind deine Kinder und sie stehen zu dir. Sie bekennen sich zu dir und dass sie sich öffnen auf die Gaben, die du schenken willst. Herr, segne uns durch viele Taufen, die kommen werden, durch viele Menschen, die zum Glauben kommen und die mit uns zusammen dich als den Herrn bekennen. Amen.